Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Habt ihr euch schon einmal so richtig ungerecht behandelt gefühlt? Also zum Beispiel beim Teilen von Süßigkeiten oder in der Schule bei der Benotung einer Klassenarbeit oder an der Arbeitsstelle, dass es irgendeinen anderen gibt, der für das gleiche Geld viel weniger arbeiten muss oder für die gleiche Arbeit viel mehr Geld bekommt. Vielleicht fühlt sich auch mancher von euch von Gott ungerecht behandelt. Einfach, weil es anderen Menschen besser geht, obwohl es scheinbar schlechtere Menschen sind. Wir wünschen uns Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein wichtiges Stichwort im Brief, den Paulus an die Christen in Rom schreibt. Und über diesen Brief predige ich gerade seit einigen Wochen. Paulus hat in der Einleitung des Briefes davon geschrieben, dass im Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus Christus, sich Gottes Gerechtigkeit zeigt. Und diese Gerechtigkeit, schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 17, die bekommt man durch den Glauben an Jesus Christus. Und diese Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott ohne Unterschied jeden Menschen rettet. Das ist Evangelium, die gute Nachricht. Bevor Paulus nun im heutigen Text diese Gerechtigkeit genauer erklärt, da hat er in den Kapitel ab Kapitel 1 Vers 17 oder Vers 18 bis Kapitel 3 Vers 20 ausführlich erzählt, worin Gottes Zorn besteht. Also bevor er zum Thema Gerechtigkeit kommt, kommt er erst einmal zu Gottes Zorn. Und leider ist durch ein technisches Problem diese Predigt nicht im Internet verfügbar, wie das sonst normalerweise bei allen Predigten ist, die wir heute haben, die wir hier so halten in der Gemeinde. Deswegen tue ich nochmal ganz kurz zusammenfassen von dieser letzten Predigt. Die Frage, die Paulus indirekt stellt, ist, warum ist Gott zornig? Und die Antwort ist, weil Menschen ganz allgemein von Gott distanziert sind und Gott nicht die Ehre geben, die ihm zusteht. Sie danken ihm auch nicht, habe ich letzten Sonntag an Erntedank auch kurz erwähnt, diesen Vers. Das ist Kapitel 1, Vers 21. Und dann stellt er die Frage, wie offenbart sich denn Gottes Zorn? Und dann schreibt er, es zeigt sich darin, dass er uns mit meinen Worten jetzt so egoistisch leben lässt, wie wir es wollen. Er zählt da eine ganze Reihe von Sachen, einen ganzen sogenannten Lasterkatalog auf, von Dingen, die zeigen, dass Menschen egoistisch und selbstsüchtig sind und eben nicht Gott die Ehre geben. Und dann kommt ein Fazit, Kapitel 1, Vers 32, dass alle Menschen, die so leben, die verdienen den Tod. In den Kapiteln 2 und 3 beschreibt Paulus dann die vergeblichen Bemühungen von Menschen, wie sie versuchen, an Gottes Gerechtigkeit zu kommen, um jetzt doch irgendwie gerecht gesprochen zu werden. Paulus schreibt aber dazu, dass es unmöglich ist, durch das Einhalten von irgendwelchen Bestimmungen und Gesetzen vor Gott gerecht dazustehen. Selbst die Menschen, die hohe moralische Werte vertreten und über andere urteilen, selbst die fallen selbst vor Gott und übertreten die Gesetze. Den einzigen Lichtblick, den in diesem Abschnitt Paulus für uns Menschen hat, ist, dass Gott nicht auf unsere Taten schaut, sondern auf unser Herz. Und dass sein Geist dieses Herz beschneiden möchte, also anrühren möchte, sage ich einmal. Das Fazit von Paulus in der Mitte von Kapitel 3 lautet darum, alle Menschen sind ungerecht und vor Gott schuldig, egal ob sie heidnisch gottlos oder jüdisch fromm aufgewachsen sind. Gerechtigkeit, dazu kommen wir jetzt heute. Gerecht ist, wenn es einen festen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung gibt, also zwischen ungerechtem Handeln und einer Verurteilung zum Beispiel. Das führt zu einer einfachen Reihenfolge, die ich einmal versucht habe darzustellen und aufgemalt habe. Also, Gerechtigkeit ist, wenn ein Gesetz erlassen wird, in dem Fall kommt das Gesetz von Gott, dann tut der Mensch sich nicht völlig dran halten an das Gesetz, er übertritt das Gesetz. Das wiederum führt zur Verurteilung. Verurteilung führt zur Bestrafung. Und in dem Fall ist die Bestrafung der Tod. So wäre die Reihenfolge eigentlich. Und dann gibt es noch einen Sonderweg, der zum Leben führt, nämlich die Einhaltung des Gesetzes. Also zum Leben kommt man vom Gesetz dadurch, dass man das Gesetz hundertprozentig einhält. Das Problem, das Paulus versucht, in den ersten drei Kapiteln aufzuzeigen, ist, dass das kein Mensch schafft. Und deswegen müssen wir diesen Sonderweg leider streichen. Also, es bleibt eigentlich nur dieser Weg, der mit dem Tod endet. Das ist gerecht. Das wäre eigentlich gerecht, so wenn wir so kausal denken, Ursache und Wirkung. Gerecht ist, wenn Gott alle Menschen verurteilt zum Tod, weil alle seine Gebote übertreten. Und jetzt kommen wir zu einem völlig neuen Abschnitt, in dem Paulus die Gerechtigkeit, die eigentliche Gerechtigkeit Gottes erklärt. Und er beginnt das mit einem Vers, der anfängt mit doch jetzt. Oder in manchen anderen Bibelübersetzungen heißt es jetzt aber. Kapitel 3, Vers 21. Jetzt aber, doch jetzt. In diesem Abschnitt führt Paulus jetzt fort, was er in Kapitel 1, Vers 16 und 17 aufgehört hat, nämlich das, wo Gott eigentlich drauf hinaus will. Er will uns erklären, dass Gerechtsprechung bei Gott, weil dieser Weg zum Tod führt, eigentlich zum Leben nur dadurch führen kann, dass Gott gnädig ist. Da muss also noch irgendwas dazukommen. Und wir sind beim ersten Punkt meiner heutigen Predigt. Gottes Gerechtigkeit allein aus Glauben. Ich lese von den ausliegenden Blättern, nicht alles diesmal, nein, keine Sorge. Und zwar von Kapitel 3, die Verse 21 bis 26. Das ist auf der vorderen Seite die unteren Verse und auf der Seite 2, auf dem Innenteil, dann die oberen zwei Verse. Ab Kapitel 3, Vers 21. Ihr könnt das gerne mitlesen. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer von Jesus. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Also, was machen wir denn jetzt hier mit unserer schönen Grafik hier, mit unserem Aufgemalten? Wie können wir das jetzt lösen von dem, was wir gerade gehört haben? Also, dieser Weg endet eigentlich da. Wir wollen aber leben und nicht im Tod enden. Und deswegen kommt jetzt hier etwas dazwischen, das heißt Gnade. Gnade. Und zwar Gnade aufgrund von Glauben. So, und dadurch eröffnet sich ein Weg zum Leben, obwohl eigentlich alle Menschen unter dem Urteil des Todes stehen. Gott zeigt seine Gerechtigkeit, indem er nicht nur verurteilt, sondern indem er seinen ursprünglichen Plan durchzieht, indem es um Gnade geht. Begnadigung durch Jesus aufgrund unseres Glaubens. Durch Gnade leben, nenne ich das mal. Ohne Begnadigung gibt es den Tod, mit Gnade leben. Im Gesetz des Mose wurde betont, dass diejenigen gerecht sind, die leben und sich völlig hundertprozentig an das Gesetz halten. Da Paulus ab Mitte Kapitel 1 aber lang und breit erklärt hat, dass das überhaupt niemand schafft, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und schuldig bleiben und nichts einhalten, müssen also alle Menschen sterben, die die Gnade nicht in Anspruch nehmen. Darum schreibt Paulus davon, dass man Gottes Gerechtigkeit nur dann, nur durch das Annehmen der Gnade Anteil bekommt. Wenn man die Gnade nicht annimmt, dann steht man unter dem Urteil des Gesetzes und das ist der Tod. Entweder alles einhalten vom Gesetz oder nichts einhalten. Paulus beruft sich in seiner Argumentation ausdrücklich auf das Gesetz selbst und auf die Propheten des Alten Testaments. Gesetz und Propheten werden von ihm sozusagen als Zeugen angerufen. Seiner Meinung nach bezeugen sie nämlich schon, dass Gottes Gerechtigkeit eben nicht durch das Einhalten des Gesetzes erlangt werden kann, sondern allein aus Glauben. Und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, weil normalerweise denkt man, ah, Glauben, das ist was Neutestamentliches und Einhalten des Gesetzes ist was Alttestamentliches. Aber Paulus zieht seine Argumentation aus dem Alten Testament raus und zeigt auf, dass es auch im Alten Testament schon um Glauben geht und nicht um das Einhalten von Gesetzen. Gottes Gerechtigkeit kann de facto, weil dieser Weg eben nicht klappt mit dem Einhalten des Gesetzes, schon zur Zeit des Alten Testaments nur durch Glauben bekommen werden. In gleicher Weise schreibt das Paulus auch im Galaterbrief. Da wird es auch ganz breit ausgewalzt in den Kapiteln 2 und 3. Also wer Lust hat, neben dem Römerbrief, was ihr vielleicht ja jetzt gerade macht, parallel mitzulesen, nochmal einen anderen Brief zu lesen, um ähnliche Dinge mit kürzeren, prägnanteren Worten zu finden, dem kann ich nur den Galaterbrief empfehlen, ein ähnlicher Inhalt wie im Römerbrief. Durch das, was da Paulus schreibt, drängt sich aber eine ganz wichtige Frage auf, nämlich, wozu hat Gott denn dann Israel so ein ausführliches Gesetz gegeben, in dem alle damals relevanten religiösen, ethischen und rechtlichen Fragen geklärt werden? Antwort, die ich dazu gegeben kann, die ich für mich gefunden habe, ist, dass einfach jedes Volk eine Rechtsprechung braucht. Jede menschliche Gemeinschaft braucht Regeln und Gesetze, damit nicht Ungerechtigkeit und Egoismus Oberhand nehmen. Das Volk Israel hatte ja damals Ägypten verlassen. In Ägypten gab es aber Gerecht und Ordnung. Vielleicht nicht so, wie wir das heute machen würden, aber es waren gewisse Dinge rechtlich geregelt. Und jetzt waren sie aus Ägypten herausgezogen und wollten einen neuen Staat gründen. Also brauchten sie ein staatliches neues Gesetz. Und anders als heute war dieses staatliche neue Gesetz halt ziemlich vermischt, wo rechtliche Dinge mit ethischen Fragen und auch mit religiösen Fragen vermischt worden. Deswegen haben wir heute einen Mix vor uns, wenn wir das Alte Testament lesen, wenn wir das Gesetz im Alten Testament lesen. Das kann man nicht mehr so ohne weiteres aufdröseln, was ist jetzt nur religiös gemeint und was ist juristisch gemeint und was ist ethisch zu verstehen. Es bleibt die Frage, welche Bedeutung hat es denn nun jetzt aber für uns noch? Dieses Alte Testament mit seinem Gesetz. Welche religiöse Bedeutung hat es denn für uns vielleicht noch? Ein kleiner Exkurs dazu, die Rolle des Gesetzes von Mose. In der Predigt vor 2 Wochen, da endete der Predigttext damit, mit den Versen 19 und 20 von Kapitel 3. Ich habe die nochmal ausgedruckt auf den Blättern mit, obwohl wir uns heute eigentlich mit den Versen danach beschäftigen. Nur mal zu reinschauen. Da schreibt Paulus in Vers 19, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Also, es richtet sich an das alttestamentliche Volk Israel damals. Und dann in Vers 20 schreibt er, Das Gesetz führt dazu, dass man seine Sünde erkennt. Und in unserem heutigen Text, Kapitel 3, Vers 31, wer will, kann das jetzt auch noch aufschlagen, Kapitel 3, Vers 31, da zieht jetzt Paulus eine Schlussfolgerung und schreibt: Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen, das Gesetz außer Kraft? Und er sagt, keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall, wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. Also der religiöse Sinn des Gesetzes, der gesamten Bibel, ist es, uns Menschen unsere Unvollkommenheit vor Augen zu malen. Und deswegen brauchen wir das Gesetz auch heute noch, um zu erkennen, wie unvollkommen wir sind. Aber wir brauchen es nicht mehr als staatliche Ordnung, sodass wir vielleicht anhand des Alten Testamentes unser eigenes Grundgesetz überarbeiten müssten. Das Gesetz, das gesamte Alte Testament und die gesamte Bibel sind unverzichtbar, um Menschen deutlich zu machen, wie schuldig sie vor Gott sind. Für diejenigen, die ihre Schuld vor Gott erkannt haben und durch den Glauben an Jesus begnadigt wurden, hat das Gesetz aber keine religiöse Bedeutung mehr. Es kann noch dienen und helfen, um eigene ethische Maßstäbe davon abzuleiten. Es kann uns das Wesen Gottes vor Augen malen. Es kann uns zeigen, wie Gott ist und wie er sich zu leben wünscht. Klar, aber es hat als Gesetz keine Bedeutung mehr. Es dient nur noch dazu, für uns selbst und für unsere Gemeinden Regeln vielleicht abzuleiten, Prinzipien abzuleiten, zu erkennen, wie wir denn leben könnten. Als Gesetz im religiösen Sinne, was uns vorschreibt, was wir tun müssten, um vor Gott gut dazustehen, hat es seinen Zweck erfüllt. Und so schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 15, das Gesetz zieht Gottes Zorn nach sich, weil es übertreten wird. Also wenn man das Gesetz heute noch im Sinne von Gesetzlichkeit verwendet, dann zieht das Gottes Zorn nach sich, weil es eben nicht einzuhalten ist. An die Christen in Galater, in den Galatien schreibt Paulus darum, dass das Gesetz ein Fluch ist. Ein Fluch. Ist furchtbar, oder? Wer als Christ immer noch versucht, schreibt Paulus im Galaterbrief, nach dem Gesetz zu leben, der sei verblendet und unvernünftig. Und wer etwas anderes lehre, der sei verflucht. Das sind so dermaßen krasse Worte, die sich nur verstehen lassen, wenn wir kapieren, dass es ein Holzweg ist, wenn wir versuchen, diesen Weg zu beschreiten und nicht bei der Gnade zu enden. Wer versucht, aus eigener Kraft das Gesetz einzuhalten, und zwar das komplette alttestamentliche Gesetz, der steht unter einem Fluch, nämlich deswegen, weil er es nicht einhalten wird. Was bedeutet das jetzt für unsere Darstellung, für ein Leben als Christ? Ich bin jetzt mal mutig und sage jetzt mal im religiösen Sinne, guckt euch das mal einen Moment an und überlegt mal, ob das richtig sein kann. Guckt einfach mal einen Moment. Ist das richtig, dass ich das durchgestrichen habe? Das ist nicht richtig. Das ist verkehrt. Aber reicht die Gnade allein nicht aus? Ja, ich weiß auch manchmal nicht. Paulus hilft uns. Paulus hilft uns, er gibt uns ein Beispiel. Er bringt uns Abraham als Beispiel. Er bringt uns Abraham als Beispiel. Als Beispiel für Gottes Gerechtigkeit. Und ich lese von den ausliegenden Blättern aus Kapitel 4, das ist auf der Innenseite, die Verse 1 bis 3 und dann den Schluss von dem, was ich abgedruckt habe. Also Kapitel 4, die Verse 1 bis 3 und die Verse 23 bis 25. In Kapitel 4, 1 bis 3 schreibt Paulus: Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Jetzt überspringen wir mal seine ausführlichen weiteren Schlussfolgerungen da und gehen ans Ende des Kapitels, Kapitel 4, Vers 23, auf der Rückseite in der Mitte. Da schreibt er, diese Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Also Freispruch. Abraham ist ein gutes Beispiel, meint Paulus, weil Abraham gelebt hat zu einer Zeit, da gab es das Gesetz des Mose noch gar nicht. Wie konnte aber Abraham leben und vor Gott als gerecht darstellen, wenn er das Gesetz, was er noch gar nicht kannte, auch nicht erfüllen und danach leben konnte? Zur Zeit, als Abraham aufgrund seines Glaubens von Gott als gerecht erklärt wurde, da war er noch nicht mal an seiner Vorhaut beschnitten, was für die Juden in späteren Zeiten, ja selbst für Abraham schon kurze Zeit später, als wichtiges Zeichen und Symbol der Gotteskindschaft gewertet wurde. Abraham ist deswegen ein gutes Beispiel dafür, weil es noch kein Gesetz des Mose gab. Also man kann das Gesetz gar nicht religiös verstehen mit Blick auf Abraham. Um an Gottes Gerechtigkeit Anteil zu bekommen und unter Gottes Segen zu stehen, braucht es kein Gesetz, keine Regeln, keine Bibel, bin ich wieder mutig, wenn ich das sage. Es braucht nur Glauben, um vor Gott als gerecht dazustehen. Alles andere ist hilfreich, nicht schlecht. Aber um vor Gott als gerecht dazustehen, braucht es das da nicht. Wer zu Jesus gekommen ist und an Jesus glaubt und auf ihn vertraut, ist aufgrund seines Glaubens in der Gnade. Die Juden zur Zeit von Jesus und Paulus bezeichneten sich ganz gerne als Kinder Abrahams und bildeten sich ganz viel darauf ein, dass sie diese Kinder Abrahams sind. Und darum verwendet Paulus fast das ganze Kapitel 4, um das mit Abraham genau zu erklären. Mit mehreren rhetorischen Fragen bringt er die Leser mit jüdischem Hintergrund dazu, dass sie gar nicht anders können, als ihm zuzustimmen. So weist Paulus am Beispiel vom Abraham nach, dass es das Gesetz nicht braucht. Nicht braucht, um vor Gott gut dazustehen. Vielleicht aus anderen Gründen, aber nicht, um vor Gott gut dazustehen. Wer an Gottes Gerechtigkeit wie Abraham durch den Glauben Anteil hat, der braucht kein Gesetz. Und jetzt muss ich eine kleine Einschränkung machen für das schöne Kreuz, was ich da durchgetan habe. Also, wer im Glauben an Jesus gerecht gesprochen ist, der braucht es nicht mehr. Für den ist es durchgestrichen. Also vielleicht noch als moralischen Kompass oder sowas, aber nicht mehr für sein Leben als Christ mit Gott. Aber für den, der diesen Weg noch nicht erkannt und beschritten hat, für den gilt nach wie vor dieser Weg. Und deswegen haben wir jetzt eine Zeit, wo beides nebeneinander gilt und beides nebeneinander wichtig ist. Also das Gesetz gilt für alle Menschen, die noch nicht unter der Gnade leben. Und gleichzeitig gilt das Gesetz nicht mehr für die, die diese Gnade erkannt haben und für sich angenommen haben. Paulus dockt uns Christen an den Glauben von Abraham an. Für Christen dient also die Bibel nur noch als Beispiel, als Vorbild, als Orientierungshilfe, um das eigene Gewissen zu prägen und um Regeln für das Zusammenleben zu finden, aber nicht mehr, um vor Gott gut dazustehen. Und mir geht es so, dass dieses Verständnis der Bibel unheimlich mich entspannt für das, was ich lese. Weil ich muss nicht mehr mit Gewalt erklären, warum Gott im Alten Testament denn angeordnet hat, dass das Volk Israel einen Völkermord begeht. Oder warum im Gesetz des Mose verschiedene Gebote sind, die kein Mensch mehr heute noch sinnvoll begründen und erklären kann. Wenn ich in Jesus Christus die Gnade angenommen habe, dann brauche ich mich mit diesen ganzen Fragen nicht mehr zu beschäftigen, weil sie für mich keine religiöse Relevanz mehr haben. Vielleicht haben sie für mich eine ethische Relevanz, wenn ich drüber nachdenke, ob da das ein oder andere wichtige Prinzip drin steckt. Vielleicht hat es für uns als Gemeinde eine Relevanz, wenn wir uns überlegen, aus den neutestamentlichen Beispielen von Gemeinde ein Vorbild zu nehmen. Aber es hat keine religiöse Relevanz auf mein Leben mit Gott. Paulus hat freundlicherweise noch zwei andere Beispiele neben Abraham. Ein kleiner Exkurs, ein zweiter Exkurs. Er bringt als Beispiel ein Arbeiter und ein Lied von König David. Das erste Beispiel ist für Christen, die, sage ich mal, eher heidnischen Hintergrund haben, die also sich in der Bibel nicht so gut auskennen. Und denen schreibt er in Kapitel 4 die Verse 4 und 5, das ist unten auf der zweiten Innenseite, also auf der linken Seite unten. Kapitel 4, Vers 4 und 5. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz aller Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Wer auf Jesus vertraut, der wird trotz seiner Gottlosigkeit in der Praxis für gerecht erklärt. Wörtlich steht hier, der Werke tut, also der sich anstrengt, der was arbeitet, der hat keine Chance. Unsere eigenen Werke und Leistungen sind nett und schön. Es ist super, wenn ich moralisch vorbildlich lebe. Es ist toll, wenn ich menschliche und biblische Gebote einhalte. Es ist klasse, wenn wir uns in der Gesellschaft und in der Gemeinde engagieren. Aber wer damit Gott beeindrucken will, wer bei Gott Punkte sammeln will, den enttäuscht Paulus völlig. Man kann nicht gleichzeitig versuchen, sich etwas zu erarbeiten und um Gnade zu flehen. Ich kann entweder arbeiten und mich abrackern oder Gnade in Anspruch nehmen. Wenn ich aber Gnade in Anspruch nehme, dann darf ich so viel arbeiten, wie ich will oder so wenig, wie ich will. Es spielt keine Rolle mehr für das, wie mich Gott ansieht. Wenn du versuchst, bei Gott etwas durch dein Handeln zu verdienen, dann bist du wieder im System des Gesetzes. Und das führt zum Tod. Der Lohn des Arbeiters, der versucht, das Gesetz einzuhalten, ist der Tod. Egal wie sehr er sich auch anstrengt. Während der Arbeiter, der daran glaubt, dass er Gnade bekommt und dass Gott aus Gnade gottlose Menschen gerecht spricht, der muss neben dem Glauben nichts, gar nichts tun. Das zweite Beispiel. Mit dem wendet sich Paulus wieder an die jüdischen Leser, nämlich ein Zitat aus Psalm 32. Das sind die Verse 6 bis 8 von Kapitel 4, das ist oben rechts auf der Innenseite des Blattes. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Gehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist, und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und hier haben wir jetzt neben Abraham ein zweites Beispiel aus dem Alten Testament, dass es nicht auf unser Laufen und Tun und Arbeiten und Abrackern ankommt, sondern auf Gnade, im Alten Testament schon. Das Leben von König David ist voll von Übertretungen des Gesetzes. Wenn man das genau anschaut, dass es weder nach damaligen noch nach heutigen Maßstäben okay, was David getan hat. Und Gott schaut Davids Herz an und vergibt ihm, weil David bereit ist, die Vergebung in Anspruch zu nehmen und seine Schuld vor Gott ausbreitet. Das Wichtigste ist nicht die Einhaltung des Gesetzes. Das Wichtigste ist zu wissen, an wen man sich wenden kann, um Vergebung zu bekommen. Wie Paulus, so geht David davon aus, dass man gar nicht verhindern kann, gegen das Gesetz zu handeln. Übertretungen des Gesetzes ziehen sich durch die ganze Bibel. Darum, wie gut hat es der, schreibt David, der sich von Gott seine Schuld vergeben lässt. Wie gut hat es der, der nicht durch sein Verhalten Gott beeindrucken will und Gesetze einhalten muss, sondern der im Glauben die Vergebung in Anspruch nimmt. Wie gut haben wir es, wenn wir glauben? Wie gut haben wir es, wenn wir glauben? Und damit enden wir jetzt für heute mal. Amen. Wie gut hat es der, ist aber auch eine wunderbare Überleitung zum Danken. Wir wollen jetzt eine Zeit des Dankens haben, und zwar speziell für Danken für Gottes Barmherzigkeit und Erbarmen, weil er so gerne vergibt. Wir wollen Gott danken, dass er sich über uns erbarmt und unsere Schuld vergibt. Danke, wenn ihr uns darin leitet.